Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Unsere Themen heute Abend: Schuldspruch im Kanda-Prozess. Der verantwortliche Kompaniekommandant erhält 18 Monate bedingt. Bundesrätlicher Vorstoß zum Gesundheitswesen. Ärzte sollen keine Medikamente mehr abgeben dürfen. Später dann, die Debatte um die Schweinegrippeimpfung geht nun auch in der Schweiz los. Die Debatte um das Verhältnis der Schweiz zu Europa ist wieder da, auch im Bundesrat. Und was schon die alten Indianer taten, soll die Zukunft sein im kalifornischen Imperial Valley. Wärmenutzen aus der Tiefe der Erde. Ein Dossier über erneuerbare Energien im Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Hans Ineichen. Zunächst jetzt Eva Gammerter. Sie hat den Nachrichtenüberblick.
Der Verantwortliche für das Bootsunglück letztes Jahr auf der Kanda ist zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten verurteilt worden, unter anderem wegen fahrlässiger Tötung. Das Militärgericht in Thun geht damit über die Forderungen der Anklage hinaus. Diese hatte auf 10 Monate bedingte Haft plädiert. Der 30-jährige Kompaniekommandant wird zudem aus der Armee ausgeschlossen und muss eine Buße und eine Gerichtsgebühr bezahlen, insgesamt mehr als 2000 Franken. Er hatte während des Prozesses mehrfach seine tiefe Reue bekundet. Er würde sein Leben für jedes der Kanda-Opfer geben. Dass er überlebt habe, sei für ihn eine lebenslängliche Strafe, sagte er. Ärzte sollen nur noch in abgelegenen Gebieten selbst Medikamente an die Patienten abgeben dürfen. Der Bundesrat argumentiert, heute stehe die Ärzteschaft in einem Interessenskonflikt als Verschreiber und Verkäufer. Die Ärzte geben zu viele Medikamente ab. Weiter sollen Ärztinnen und Ärzte teilweise offenlegen müssen, was sie an Rabatten verdienen. Schließlich will der Bundesrat die Heilmittel für Kinder verbessern. Oft würden Kinder nämlich mit Mitteln für Erwachsene behandelt. Der Bundesrat verlängert zudem den Praxisstopp für Ärzte bis Ende 2011, und zwar in jenen Kantonen, die dies wollen. Die Bremse gilt aber nur noch für Spezialärzte und Apotheker. Neu erhalten die Kantone die Kompetenz, auch neue Spitalambulatorien zu verhindern. Der Bundesrat will sodann die rechtlichen Grundlagen für die Forschung am Menschen neu festlegen. Er schlägt dem Parlament vor, die Persönlichkeit des Menschen zu schützen, gleichzeitig aber auch die Forschung zu fördern. Schweizerische Bestimmungen sollen mit internationalen abgestimmt werden. Zur Humanforschung gehört auch die Forschung an Gewebe und Zellen sowie an Embryonen. Über den Verfassungsartikel als Grundlage wird nächsten März das Schweizer Volk entscheiden. Angesichts der schwierigen Finanzlage will der Bundesrat vorerst nicht mehr Geld für die Entwicklungshilfe ausgeben. Eine Aufstockung der Mittel sei mit dem geplanten Sparprogramm des Bundes nicht vereinbar. Das Parlament möchte den Anteil der Entwicklungshilfe bis zum Jahr 2015 auf 0,5% der gesamten Wirtschaftsleistung erhöhen. Der Bundesrat rechnet nun vor, dass in den kommenden 4 Jahren zusätzlich 775 Millionen Franken ausgegeben werden müssten, später sogar noch mehr. Aus wirtschaftlicher und finanzpolitischer Sicht sei das gesteckte Ziel deshalb nicht realisierbar. Im Kanton Zürich ist es künftig nicht mehr möglich, zwischen 1 Uhr nachts und 5 Uhr früh in Tankstellenshops einzukaufen. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerde von 7 Tankstellenbetreibern abgewiesen. Diese argumentierten, dass ihr Personal in der Nacht ohnehin im Bistro anwesend sei und es keine Mehrarbeit bedeute, gleichzeitig den Shop zu betreuen. Das Gericht befürchtete jedoch Konsequenzen beim Nachtverkauf allgemein, wenn dieses Argument stärker gewichtet werde als das Nachtarbeitsverbot. Keine Rolle spielte auch, dass die Zürcher Behörden die Nachtöffnung jahrelang toleriert hatten. Der italienische Regierungschef Berlusconi ist im Europaparlament nur knapp einer Rüge wegen seiner Kontrolle über die Medien entgangen. Vertreter der Liberalen, Sozialdemokraten und Grünen wollten mit mehreren Vorstößen die mangelnde Pressefreiheit in Italien anprangern. Zudem sollten der Druck auf die Medien und deren Einschüchterung durch die Regierung Berlusconi kritisiert werden. In der Schlussabstimmung fehlte jedoch eine einzige Stimme für eine Mehrheit gegen Berlusconi. Der Flugzeug- und Rüstungskonzern Boeing schreibt im dritten Quartal einen großen Verlust, fast 1,6 Milliarden Dollar. Ein Jahr vorher hatte der Konzern noch einen Gewinn von fast 700 Millionen erwirtschaftet. Grund für den Verlust sind vor allem Sonderbelastungen, unter anderem, weil sich die Fertigstellung des neuen Langstreckenjets Dreamliner um fast 3 Jahre verzögert. Der Umsatz stieg dagegen im vergangenen Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 9% auf 16,7 Milliarden Dollar. Die Zahlen fielen schlechter aus, als Experten erwartet hatten. Die Deutsche Bank meldet auch für das dritte Quartal einen Milliardengewinn, genauer 1,3 Milliarden Euro. In den ersten 9 Monaten beträgt der gesamte Gewinn der Deutschen Bank 3,7 Milliarden Euro. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.435 Punkten plus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.072 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu 1.5101 Franken gehandelt, der Dollar zu 1.065 Franken. Zum Wetter. In der Nacht wird es im Norden nur stellenweise nass, im Süden fällt ergiebig Regen. Oberhalb von 1600 bis 2000 Metern Schnee. Am Donnerstag ist es zunächst bewölkt und stellenweise nass, am Nachmittag wird es teils sonnig. Im Süden fällt am Vormittag noch kräftiger Regen, am Nachmittag lässt der Regen nach und die Bewölkung lockert auf. Die Temperatur steigt auf 12 bis 17 Grad. Am Freitag ist es wechselnd bewölkt und im Norden ist etwas Regen möglich bei bis zu 14 Grad. Im Süden scheint häufig die Sonne bei 18 Grad.
Sie hören Schweizer Radio Dieres, die weiteren Themen hier im Echo der Zeit. Ein Arzt ist ein Arzt, ist kein Apotheker. Der Bundesrat will die Medikamentenabgabe in der Arztpraxis verbieten. Dann Erläuterungen zum überraschenden Urteil im Kanda-Prozess. Die Schweinegrippe-Impfstoffkontroverse erreicht die Schweiz. Die Europadebatte ist plötzlich wieder da, wir skizzieren die Ausgangslage. Weiter Vergangenheitsbewältigung mit Scheuklappen, Peru und sein Umgang mit Menschenrechtsverbrechen. Und so tönt die Energiezukunft. Im kalifornischen Imperial Valley setzt man auf warmen Schlamm und andere grüne Energie. Ärzte sollen künftig nicht mehr Verschreiber und gleichzeitig Verkäufer von Medikamenten sein. Diese Meinung ist der Bundesrat. Er will die Medikamentenabgabe durch Ärzte verbieten und eine einheitliche Regelung für alle Kantone einführen. Ausnahmen soll es für sehr abgelegene Gebiete geben. Die Ärzteschaft protestiert und kündigt heftigen Widerstand an. Aus dem Bundeshaus Katrin Hug.
Einmal mehr bringt der scheidende Gesundheitsminister die Ärzteschaft gegen sich auf. In der Revision des Heilmittelgesetzes sieht er nämlich vor, dass Schweizer Ärzte keine Medikamente mehr abgeben dürfen. Die sogenannte Selbstdispensation soll also verboten werden, weil sich der Arzt dabei in einer Doppelrolle befinde. Pascal Couchepin.
Es ist natürlich widersprüchlich, dass die gleiche Person entscheidet über die Notwendigkeit eines Medikaments und verkauft dieses Medikament an sich.
Die Medikamentenabgabe führe zu Fehlanreizen, ergänzt Thomas Zeltner, Direktor des Bundesamts für Gesundheit BAG, und stellt fest, dass es sie praktisch nur noch in der Schweiz gibt.
Die Abgabe von Medikamenten durch die Ärzte ist praktisch nur noch in der Schweiz in wenigen Kantonen möglich und sonst weltweit verboten, vor allem in allen entwickelten Ländern, weil man diese Fehlanreize für nicht richtig hält.
Allerdings sieht die Regierung vor, dass die Kantone auch Ausnahmen machen können, nämlich in Regionen oder Dörfern, in denen es keine Apotheke gibt und wenn eine solche mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht innert nützlicher Frist erreichbar ist. Dass dies zu großen Einsparungen führe oder dazu, dass die Bevölkerung weniger Medikamente schlucke, könne man jedoch nicht erwarten, so Gesundheitsminister Couchepin. Die Ärzteschaft ist über die Vorlage empört. Mit der Medikamentenabgabe würden Kosten gespart, weil Ärzte mehr Generika verschrieben als Apotheker. Der Präsident der Ärztegesellschaft FMH, Jacques Döhaller.
Die Realität ist zum Beispiel, dass in den Kantonen, wo die Selbstdispensation möglich ist, die Medikamentenkosten tiefer sind als in den anderen Kantonen. Und das zu verbieten, ist einfach unsinnig.
In 17 Deutschschweizer Kantonen dürfen Ärzte heute Medikamente abgeben. Und dies sei auch in Volksabstimmungen abgesegnet worden, so zum Beispiel in Zürich vor knapp einem Jahr, betont FMH-Präsident Döhaller. Zudem sei es eine skandalöse Unterstellung zu behaupten, die Ärzte würden aus der Medikamentenabgabe Profit schlagen. Denn Fakt sei, dass die Medikamentenabgabe einen Teil des Lohnes der Ärzteschaft darstelle.
Der Bundesrat hat Unterstellungen gemacht, dass die Ärzte zu viel verschreiben, um einfach mehr Geld zu machen. Das ist rein skandalös. Das kann ich vom Bundesrat, von der Landesregierung nicht annehmen. Man darf eine Berufsgruppe nicht so disqualifizieren.
BAG-Direktor Zeltner hat das Problem erkannt und stellt dafür eine Lösung in Aussicht.
Über diese Frage und wie das geregelt werden kann, muss man sicher parallel sprechen.
Wie groß der Widerstand gegen diese Pläne des Gesundheitsministers ist, wird sich in der Vernehmlassung zeigen. Die Ärzteschaft droht auf jeden Fall bereits mit dem Referendum, sofern die Vorlage nicht grundlegend abgeändert wird.
Das war ein Bericht von Katrin Hug. 5 Unteroffiziere und Offiziere kamen ums Leben im Sommer vor einem Jahr beim Schlauchbootunfall auf der Kanda. Heute sprach das Militärgericht in Thun sein Urteil gegen den verantwortlichen Hauptmann. Wie gehört, sind den Nachrichten 18 Monate bedingt wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung. Ein Strafmaß, dessen Schärfe sogar den Auditor, den Ankläger der Militärjustiz, verblüffte. Aus Thun, Dominik Meyer.
Der Präsident des Militärgerichts sprach deutliche Worte in seiner Urteilsbegründung. Das Unglück sei klar voraussehbar gewesen. Der Kompaniekommandant habe seine Sorgfaltspflicht grob verletzt und zahlreiche Sicherheitsvorschriften missachtet. Dieser Fall wiege besonders schwer, weil 5 Menschen starben bei der Übung auf der Kante. Eine Freiheitsstrafe von 18 Monaten bedingt, das ist fast doppelt so viel wie die 10 Monate, die der Ankläger der Armee gefordert hat. Das kommt selten vor und der Auditor Beat Marfurt reagierte denn auch mehr oder weniger sprachlos. Ein solches Urteil habe er nicht erwartet.
Nein, eigentlich nicht in dieser Höhe, aber ist für mich natürlich selbstverständlich in Ordnung. Wie gesagt, das ist der Entscheid des Gerichts. Das ist einfach eine Überraschung.
Vielleicht wollte das Gericht ein Exempel statuieren, dass hart bestraft wird, wer sich in der Armee verantwortungslos verhalte. Von starker Symbolkraft schließlich ist auch, dass das Militärgericht den Hauptmann aus der Armee ausgeschlossen hat, obwohl dieser seit dem Unfall ohnehin in die Reserve versetzt wurde und wohl keinen Dienst mehr geleistet hätte. Der Gerichtspräsident drückte sich hier besonders hart aus. Die Armee sei auf Vorbilder angewiesen, deshalb sei der Verurteilte nicht mehr tragbar für das Militär. Die Armee und ihr Risikoverhalten stehen stark in der öffentlichen Kritik. Seit dem Lawinenunglück an der Jungfrau vor über 2 Jahren mit 6 Toten und eben seit dem Kanda-Unglück. Tatsache ist, dass vergleichbare Fälle von fahrlässiger Tötung in der Vergangenheit von zivilen Gerichten deutlich milder beurteilt worden sind. Und gerade deshalb hat das Urteil den Hauptmann und seinen Verteidiger Christoph Zimmerli überrascht.
Der Angeklagte hat gefasst reagiert, aber selbstredend ist er nicht begeistert vom Urteil, das ist klar.
Er könne nur spekulieren, warum das Urteil härter ausgefallen sei als erwartet.
Andere Aspekte können eine Rolle spielen. Die kann man darin sehen, dass ein öffentlicher Druck bestanden hat, der ganz sicher vorhanden war. Und dann kann man natürlich auch interpretieren, dass die Militärjustiz vielleicht einen gewissen Rechtfertigungsbedarf hatte. Aber das ist vielleicht einfach eine persönliche Note.
Bis am Montag will Verteidiger Christoph Zimmerli mit dem verurteilten Hauptmann entscheiden, ob sie das Kanda-Urteil weiterziehen ans Militärappellationsgericht.
Die Diskussion um die Schweinegrippeimpfung ist in der Schweiz angekommen. Auslöser ist die Meldung, wonach die Zulassungsbehörde für Medikamente, die Swissmedic, voraussichtlich schwangeren und immungeschwächten Menschen eine Impfung ohne Zusatzstoff verabreichen will. Christian Heuss über einen Expertenstreit mit Zündstoff.
Die Schweiz bestellte im Frühsommer unter Zeitdruck 13 Millionen Dosen Schweinegrippeimpfstoff zwei verschiedener Hersteller. Genügend Dosen, um die ganze Schweizer Bevölkerung vor der Schweinegrippe zu schützen. Beide Impfstoffe sind fertig produziert und teilweise in der Schweiz bereits vorrätig. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Zulassung der schweizerischen Arzneimittelbehörde Swissmedic. Und dieser Entscheid lässt auf sich warten. Offenbar ist hinter den Kulissen ein Expertenstreit ausgebrochen, ob beide oder ob nur ein Impfstoff zugelassen werden soll. Swissmedic-Sprecher Joachim Gross.
Wir haben noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Sie wird vor Ende Oktober vorliegen. Ich kann noch nicht sagen, ob wir einen oder zwei Impfstoffe zulassen.
In Fachkreisen kursieren Informationen, dass Swissmedic mit großer Wahrscheinlichkeit vorerst nur den Impfstoff von GlaxoSmithKline zulassen wird. Der Grund, dieser Impfstoff ist auch erhältlich ohne die sogenannten Adjuvantien. Diese Zusatzstoffe verstärken die Immunreaktion einer Impfung und verbessern die Impfwirkung. Sie sind in den meisten Vorsorgeimpfungen gegen die saisonale Grippe sowie anderen Impfungen ebenfalls vorhanden, erklärt Katrin Mühlemann, Infektiologin am Inselspital Bern und Mitglied der Eidgenössischen Kommission für Impffragen.
Es gibt genügend Daten, die zeigen, dass die Immunantwort auf einen adjuvantierten Impfstoff besser ist.
Nicht nur besser sei die Wirkung, sagt die Infektiologin, es brauche auch weniger Impfstoff pro Impfung und bei der begrenzten Impfstoffmenge, die weltweit zur Verfügung stehe, sei das ein entscheidendes Kriterium. Auch aus diesem Grund habe sich die Schweiz im letzten Frühling für Impfstoffe mit dem Adjuvans entschieden. Nun hat sich in der Zwischenzeit herausgestellt, dass insbesondere schwangere Frauen von der Schweinegrippe am stärksten bedroht sind und daher geimpft werden sollten. Und ausgerechnet für diese schwangeren Frauen gibt es erst wenig Untersuchungen zur Sicherheit dieser Adjuvantien. Es bleibt ein Restrisiko, dass sich Nebenwirkungen entwickeln könnten. Pietro Vernazza, Infektiologe am Universitätsspital St. Gallen.
Das ist sicher richtig und das dürfte letzten Endes auch der Grund sein, weshalb Swissmedic hier eine Zurückhaltung übt.
Pietro Vernazza kritisiert das Zaudern der Behörde. Denn erstens gäbe es keine Hinweise darauf, dass Adjuvantien irgendwie gefährlich sein könnten für Schwangere. Und zweitens kompliziere sich nun die öffentliche Kommunikation. Denn plötzlich gäbe es nun eine Wahl einer Impfung mit und ohne diesen Zusatzstoff. Das sei verwirrlich. Sein Kollege Christoph Hatz, Leiter Epidemiologie an der Universität Zürich, hat hier eine etwas andere Sicht. Er empfiehlt schwangeren und auch immungeschwächten Menschen derzeit lieber einen Impfstoff ohne das Adjuvans.
Bei Schwangeren wurde natürlich dieses Adjuvans nicht bewusst getestet. Auf der anderen Seite besteht nicht ein großes Risiko, dass die Frauen, die schwanger sind, jetzt ein Problem mit diesem Adjuvans bekommen würden.
Und wie ist die Situation für die breite Bevölkerung? Die USA beispielsweise verzichten bei ihren Impfstoffen ganz auf den Zusatzstoff, insbesondere weil sie eine Diskussion um die Nebenwirkungen vermeiden wollten. Um trotzdem eine hohe Schutzwirkung durch die Impfung zu erzielen, wird der weltweit knappe Impfstoff einfach höher dosiert. Diese Strategie lehnen Schweizer Experten durchwegs ab. Pietro Vernazza.
Wenn ein Land deutlich viel mehr der gesamten Virusproduktion für die eigene Bevölkerung horten, dann ist das eine Entscheidung, die man jetzt so in den USA gemacht hat. Ich finde, es ist ein bisschen eine egoistische Haltung, wenn wir das Ganze etwas globaler anschauen.
Christoph Hatz, der auch am Tropeninstitut in Basel arbeitet, erzürnt diese amerikanische Strategie ebenfalls. Das Adjuvans könne zwar Nebenwirkungen wie Gliederschmerzen, leichtes Fieber oder Rötungen an der Einstichstelle erzeugen, doch es sei sicher und für die breite Bevölkerung unbedenklich.
Deshalb ist es auch eine Frage der Solidarität, dass wir möglichst wenig von diesem Impfstoff verwenden für uns, damit eben weltweit genügend Impfstoff vorhanden ist.
Ob dieses Argument allerdings reichen wird, um die Schweizer Bevölkerung vom Nutzen der Impfung zu überzeugen, das muss vorerst offen bleiben.
Christian Heuss zum Expertenstreit über den Schweinegrippeimpfstoff. Mehr dazu im Dossier unserer Online-Redaktion unter deris.ch. Die weiteren Themen hier im Echo der Zeit: die halbherzige Vergangenheitsbewältigung in Peru und mit grüner Energie in die Zukunft das Dossier aus Kalifornien. Doch zunächst jetzt Europapolitik, ein heißes Eisen. Der Bundesrat nahm heute an einer Klausurtagung wieder mal einen Anlauf und diskutiert das Verhältnis der Schweiz zur Europäischen Union. Grundlage ist der jüngste außenpolitische Bericht des Bundesrats, in dem die Europäische Union bereits Thema ist, ohne klaren Positionsbezug. Was aber sind die Optionen? Wie ist die Ausgangslage? Elmar Plotzer hat nachgefragt.
Es sei an der Zeit, sich wieder intensiver mit der Europafrage zu befassen, findet Thomas Gauthier, Professor für Europa- und Wirtschaftsvölkerrecht an der Universität Bern. Zum Beispiel wegen des Vertrags von Lissabon, der bald in Kraft treten soll.
Generell gesehen wird ja die Stellung des Europäischen Parlaments gestärkt. Das heißt, dass auf der Stufe der Rechtsetzung vermehrt anderweitige und vielseitige Einflüsse einfließen werden.
Wenn mit dem Europaparlament neben der EU-Kommission und den Regierungen der Mitgliedstaaten ein dritter starker Akteur in Erscheinung tritt und Entscheidungen mit beeinflusst, könnte das auch künftige Verhandlungen mit der Schweiz komplizierter machen. Die Erfahrungen der letzten Jahre vor Augen macht Thomas Gauthier aber vor allem etwas anderes große Sorgen. Die Schweiz übernehme große Teile der europäischen Gesetze, ohne dass die Schweiz bei der Ausarbeitung dieser Gesetze eine Rolle gespielt hätte. Autonomen Nachvollzug nennt man das.
Autonom haben wir weitgehend das EG-Kartellrecht nachvollzogen, ohne dass da eine Verpflichtung bestehen würde. Das hat zu einem eigentlichen Kulturwandel in der Schweiz geführt in diesem Bereich und das geht ganz klar auf das EG-Recht zurück. Aber weit darüber hinaus, also wesentliche Teile des Gesellschaftsrechts heute, des Wirtschaftsrechts überhaupt, sind eigentlich EG-rechtlich geprägt.
Unter dem Strich habe die Schweiz einen Teil der Souveränität verloren, bilanziert Europarechtler Thomas Gauthier, und zwar gerade, weil sie nicht in der EU sei. Ganz abseits steht die Schweiz in Europa aber nicht. Bilaterale Abkommen regeln die Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und der EU in den verschiedenen Bereichen, vom Landverkehr bis zur Personenfreizügigkeit, vom Handel bis zur Kriminalitätsbekämpfung. Die bilateralen Verträge sollten so etwas wie der goldene Mittelweg sein. Die Schweiz arbeitet mit der Europäischen Union dort zusammen, wo es wirtschaftlich und politisch sinnvoll erscheint, ohne die Verpflichtungen eines EU-Mitglieds einzugehen. Ein pragmatischer Weg, der aber irgendwann an seine Grenzen stoßen könnte, wie es im außenpolitischen Bericht des Bundesrates heißt. Der bilaterale Weg wird steiniger, sagt auch Antoine Goetschel, Professor für Politikwissenschaften am Europa-Institut der Universität Basel.
Die größten Probleme bestehen darin, dass die Europäische Union je länger, je weniger bereit ist, auf spezifische Wünsche der Schweiz einzugehen. Das betrifft einerseits die Aushandlung neuer Verträge und das betrifft andererseits die Ausgestaltung der Weiterentwicklung der Abkommen.
Gerade wenn es um bereits bestehende bilaterale Verträge geht, ist das brisant. Denn die EU möchte, dass die Schweiz spätere Änderungen und Rechtsanpassungen in diesen Bereichen automatisch übernimmt, was der Bundesrat bislang ablehnt. Man dürfe den bilateralen Weg dennoch nicht zu früh abschreiben, mahnt René Schwuck, Dozent am Europa-Institut der Universität Genf. Künftige Verhandlungen seien schwierig, aber möglich. Er glaube, dass man den bilateralen Weg noch ein paar Jahre fortsetzen werde. Schon in den letzten Jahren hätten verschiedene Leute immer wieder das Scheitern des bilateralen Wegs prophezeit. Deshalb müsse man mit solchen Prognosen vorsichtig sein. Bürgerliche Politiker und Wirtschaftsvertreter halten nach wie vor am bilateralen Weg fest. Dass die EU im Rahmen von Verhandlungen Forderungen erhebe und Druck aufsetze, sei völlig normal, meint Jan Atteslander, zuständig für den Bereich Außenwirtschaft beim Dachverband Economie Suisse.
Wir dürfen nicht vergessen, auch EU-intern wird häufig lang und heftig gestritten, bis man eine Einigung gefunden hat. Ein EU-Beitritt würde hier also nicht viel ändern.
Die Vorstellung, dass die Schweiz als EU-Mitglied weniger Druck ausgesetzt wäre, sei eine Illusion, sagt Jan Atteslander. Mit dem bilateralen Weg sei man besser gefahren, als man es in den 90er Jahren erwartet habe. Dass die Schweiz nicht zur EU gehöre, sei aus wirtschaftlicher Sicht ein Vorteil.
Wir können unsere Unternehmensbesteuerung weitgehend selbst bestimmen. Wir haben andere Sozial- und Arbeitsnormen, da sind wir auch, wie soll ich sagen, nachhaltiger, als das vielleicht in der EU dann der Fall wäre. Wir müssen keine hohen Transferleistungen zahlen in die EU-Kasse.
Demgegenüber sieht der Ökonom und ehemalige SP-Nationalrat Rudolf Strahm den bilateralen Weg kritisch. Er sagt, das Verhältnis zwischen der Schweiz und der Europäischen Union sei blockiert.
Der bisherige Weg der Fall-zu-Fall-Verhandlung über Jahre hinweg mit bilateralen Abkommen hat sich jetzt einfach auch als Sackgasse erwiesen.
Der Steuerstreit habe deutlich vor Augen geführt, dass die EU ihre Interessen gegenüber der Schweiz durchsetzen könne, wenn sie es wolle, sagt Rudolf Strahm. Deshalb dürfe man von weiteren bilateralen Verhandlungen nicht zu viel erwarten. In einem Punkt sind sich die Fachleute einig. Auch wenn jetzt wieder vermehrt über Europa diskutiert wird, die Schweiz wird der EU nicht so bald beitreten. In weiten Teilen der Bevölkerung wird die EU vor allem mit Ängsten assoziiert, wie Politologe Antoine Goetschel erläutert.
Man will seine eigene Identität behaupten und dann kommen dann noch mehr Ausländerinnen und Ausländer in die Schweiz und dann steigen die Zinsen und was auch immer. Das sind Argumente, die greifen und von dem her gesehen denke ich nicht, dass der EU-Beitritt durch die Entwicklungen der letzten Jahre begünstigt worden wäre.
Stellt sich die Frage, ob es für die Schweiz auch einen dritten Weg gibt, eine Alternative sowohl zu den bilateralen Verträgen wie auch zum EU-Beitritt. Rudolf Strahm nennt die Möglichkeit eines Rahmenabkommens, das bedeuten würde,
dass wir gewisse Teile des europäischen Rechts, zum Beispiel im Handels- und Wirtschaftsrecht, laufend übernehmen, also nicht wie bisher einfach bilaterale Abkommen jahrelang aushandeln und wenn sie fertig ausgehandelt sind und endlich vom Volk genehmigt sind, ist die EU schon weiter.
Interesse an einem Rahmenabkommen hat die EU schon mehrfach bekundet. Die innenpolitische Diskussion in der Schweiz darüber steht aber erst am Anfang. Ein Rahmenabkommen hätte wohl das Potenzial, eine neue Dynamik in das Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU zu bringen. Dass die Schweiz viele Regelungen und Gesetze übernehmen würde, die sie nicht selber mitgestalten konnte, dieses Problem würde aber bleiben oder sich womöglich sogar verschärfen.
Schweizer Europapolitik, Thema im Beitrag von Elmar Plotzer und an der laufenden Klausursitzung des Bundesrates. Für morgen um 9 Uhr hat der Bundesrat Informationen über diese Klausur in Aussicht gestellt. Es war eine Premiere für Südamerika, das Urteil in Peru gegen Ex-Präsident Alberto Fujimori. Er wurde wegen Menschenrechtsverbrechen und Korruption zu 25 Jahren Haft verurteilt. Noch nie zuvor wurde in Südamerika ein verfassungsmäßiger Präsident für seine Handlungen während der Amtszeit zur Rechenschaft gezogen. Aber ganz so vorbildlich, wie man meinen könnte, ist die Aufarbeitung nicht. Aus Lima, Ulrich Achermann.
Fujimori war zwischen 1990 und 2000 Präsident Perus. Seine Regierung rieb die maoistische Guerilla des Leuchtenden Pfades auf. Eine Gruppe, die mit Bombenterror und Massakern ab 1980 versuchte, den Rechtsstaat aus den Angeln zu heben. Nach dem Zusammenbruch des Fujimori-Regimes machte sich eine Wahrheitskommission daran, das Ausmaß der Gewalttätigkeit abzuklären und die Frage, wer dafür verantwortlich ist. 2003 kam die Wahrheit auf den Tisch. 69.280 Tote hatte die Gewalttätigkeit zwischen den Jahren 1980 und 2000 gefordert. Rund die Hälfte der Opfer hatte der Leuchtende Pfad zu verantworten, dessen Anführern schon in den 90er Jahren der Prozess gemacht wurde. Aber über 40% gingen auf das Konto von Militär, paramilitärischen Gruppen und der Polizei. Zum sogenannten Schmutzigen Krieg und zum Staatsterrorismus war es hauptsächlich in der Regierungszeit von Alberto Fujimori gekommen.
Un aparato organizado de poder tiene pues finalmente importancia aquel que manda matar tanto como aquel que mata.
Es bleibe zu hoffen, dass der Grundsatz in ganz Südamerika Schule mache, den jeweiligen politisch Verantwortlichen für Staatsterrorismus genauso zu bestrafen wie die eigentlichen Täter, sagt Salomon Lerner, der Vorsitzende der Wahrheitskommission. Ein Staatspräsident, der kriminelle Befehle erteile, sei nicht länger immun gegen Strafverfolgung. Salomon Lerner stellt aber den Behörden Perus schlechte Noten aus für die Vergangenheitsbewältigung. Es werde mehr verdrängt als bewältigt.
Pero el criterio no ha sido el de reparación, sino más bien el de gasto social necesario y de lucha contra la pobreza.
So erhielten zwar die Opfer der Gewalttaten mitunter Geld vom Staat, etwa Kleinbauern, die besonders betroffen waren. Damit könnten sie Wasserfassungen bauen oder Getreidespeicher. Doch das seien notwendige Sozialausgaben. Er sehe bei Staat und Regierung keinen Willen zur Reparation, sagt Lerner. Die Regierung in Lima unternehme alles, um die Erinnerung an die gewalttätige Zeit auszublenden, zum Beispiel aus den Schulbüchern. Und der amtierende Präsident Aran Garcia gab sich eine Blöße, als er die Spende Deutschlands für eine Gedenkstätte zunächst ausschlug. Mit dem Vergessen und Verdrängen verflüchtige sich auch der Anspruch auf Gerechtigkeit, sagt Salomon Lerner, der Chef der Wahrheitskommission.
Si se anula la memoria, se anula también la justicia. Y aquí hay otro elemento en el cual...
Die Warnung des Professors ist nicht aus der Luft gegriffen. Kaum ist Fujimori als Chef einer kriminell gewordenen Regierung verurteilt, stocken schon die Prozesse gegen die Spitzen von Armee und Polizei. Der politischen Elite Peru ist es recht so. Wenn die Gerichte reihenweise Kommandanten hinter Gitter schickten, dann sei zuletzt kein Uniformierter mehr bereit, bei Bedarf erneut in einen internen Konflikt einzugreifen. Sorgen über ein neuerliches Aufflammen gewaltbereiter Ideologien gibt es genug. Auch Salomon Lerner teilt sie.
Los elementos que hicieron posible el surgimiento de una persona así, de una doctrina que tuviera adhesiones.
Alle sozialen, politischen und kulturellen Ursachen, die dem leuchtenden Pfad einst Leben eingehaucht hätten, seien auch heute da. Das Reichtums- und das Stadt-Land-Gefälle und die Diskriminierung von Indios und Mestizen durch die kleine weiße Elite Perus. Die politisch Verantwortlichen weigerten sich, die nötigen Schlüsse zu ziehen.
Ulrich Achermann aus Lima, Peru für Schweizer Radio Diris. Jetzt ist es 18 Uhr und gleich 32 Minuten. Das Echo-Dossier heute aus dem Armenhaus der USA. Im Imperial Valley, ganz im Südosten Kaliforniens an der Grenze zu Mexiko, gibt es mehr Arbeitslose als in jedem anderen County der USA, fast 25% letzten August. Und jeder und jede vierte der rund 160.000 Einwohner lebt hier unter der Armutsgrenze. Im Landesdurchschnitt sind es nur halb so viele, aber es gibt auch Überfluss im Imperial Valley. Sonne, Wind und Erdwärme sind praktisch unerschöpflich. Beste Voraussetzungen für die Produktion von erneuerbarer Energie. Aus der Hauptstadt der Großen Depression, wie die New York Times den County-Sitz El Centro jüngst bezeichnete, soll denn auch die Hauptstadt der grünen Energie werden. Max Ackermann war dort.
Es ist heiß im Imperial Valley, 33 Grad noch Mitte Oktober. Im Sommer lähmt hier die Hitze alles Leben. Ohne das Wasser aus dem Colorado River, von weit her geleitet durch ein ausgedehntes Kanalsystem, wäre hier wenig mehr als Wüste, ein Land, das selbst von unten her zu brennen scheint. In den Mudpots am Salton Sea brodelt und blubbert es. Mudpots, das sind eine Art zähflüssiger Geysire, ein Zeichen, dass hier Erdwärme angezapft werden könnte.
You're hearing the activity underneath the surface that's coming up. This is a good sign that there is activity down there that could be tapped.
Mark Gran muss es wissen. Er arbeitet für Cal Energy, Betreiberin von 10 geothermischen Anlagen im Imperial Valley. Aus gut 1200 Metern Tiefe wird hier von Magma aufgeheizte Flüssigkeit aus der Erde geholt und damit Strom produziert für den Großraum Los Angeles.
Once we produce the electricity from the turbine up here, it goes to the step-up generator and taken out on the line. We sell this to Southern California Edison in Los Angeles.
Schon die indianische Urbevölkerung nutzte die Erdwärme im Imperial Valley und seit den 50er Jahren wird hier Strom produziert. Im Moment sind es rund 350 Megawatt, etwa so viel wie das Atomkraftwerk Mühleberg. Doch das noch nicht ausgeschöpfte Potenzial sei riesig, sagt Mark Gran. Alleine Cal Energy wolle 10 weitere Werke bauen zu je mindestens 250 Millionen Dollar. Ganz wichtig für die arme Region.
We're planning 10 plants over the next 10 years starting next year. You figure there's probably 30 full-time jobs for each plant, and then plus the support staff and all that. There's property taxes,
Ein paar hundert zusätzliche Jobs wären hoch willkommen, hier, wo je nach Jahreszeit ein Fünftel bis ein Drittel der Bevölkerung arbeitslos ist. Grüne, erneuerbare Energie ist die Zukunftshoffnung im Imperial Valley. Erdwärme, aber auch Solar- und Windenergie sollen den Aufschwung bringen. Und Algen, aus denen Öl gewonnen wird.
This farm is 400 acres. And it's basically all ponds, like you see here. These are all 10 to 15 acre ponds. These ponds were built as a catfish farm. We're making them deeper.
Auf einer ehemaligen Fischfarm züchten die Leute von Sun Eco Energy Algen, ein an sich altbekannter Landwirtschaftszweig, gerade hier im Imperial Valley. Bis jetzt wurden aus Algen aber hauptsächlich Nahrungsmittelzusätze oder Kosmetika hergestellt. Nun soll Algenöl der neue, ständig nachwachsende und CO2-neutrale Treibstoff werden. Für Ray Barr von Sun Eco Energy die Lösung im Kampf gegen Ölabhängigkeit und Klimaerwärmung.
Even if you were to take a 50% blend of algae and petroleum, you know, the hundreds of millions of gallons consumed just in the United States could be reduced significantly.
Selbst wenn Algentreibstoff dem fossilen Öl nur beigemischt würde, führte dies zu einer bedeutenden Reduktion des Erdölverbrauchs. Denkbar sei aber auch, dass Algenöl in wenigen Jahren schon der wichtigste Treibstoff überhaupt sein werde. Im Labor ist die Herstellung bereits kein Problem mehr, wenn auch noch viel zu teuer. Ungelöst dagegen ist die Produktion im großen Maßstab. Sun Eco Energy ist da noch am weitesten. Die ganz mit privatem Risikokapital finanzierte Firma produziert schon ganz ansehnliche Mengen.
You know, we've produced thousands of gallons and no one in the world has produced thousands of gallons. Once this facility is up and running, we'll be doing upwards of 100,000 gallons every other day.
100.000 Gallonen alle zwei Tage, das wären gut 400.000 Fass Öl pro Jahr. Tönt beeindruckend, ist aber nur ein winziger Bruchteil der benötigten Menge. Um genug Transporttreibstoff für die USA zu produzieren, bräuchte es eine Anbaufläche doppelt so groß wie die Schweiz. Nicht unmöglich in einem so riesigen Land, aber doch mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Nicht zuletzt wäre wohl mit Widerstand von Landschaftsschützern zu rechnen. Mit von der Partie ganz sicher auch Donna Testale.
I'm a farmer's daughter. I'm very close to the earth, and it just it, to me it's an intrusion to install industrial structures in this ruggedly beautiful scenery.
Hoch über dem Imperial Valley auf dem spektakulär schönen Tecate-Hügelzug an der mexikanischen Grenze wird verständlich, warum sich Donna seit Jahrzehnten schon gegen landschaftsverschandelnde Projekte wehrt. Auch wenn die im Namen des Umweltschutzes gefördert werden. Seien es die geplanten riesigen Solaranlagen unten im Tal, die Pipelines für das Algenöl oder Windturbinen hier oben in den windumtosten Bergen.
People move out here for the quality of life. And the scenery, and to be able to go out into the public lands and the forest and enjoy the quiet and the solitude. If you've got giant, thumping, whirling turbines everywhere, that takes away from the quality of life.
Ganz besonders umstritten ist hier der sogenannte Sunrise Powerlink, eine 200 Kilometer lange Hochspannungsleitung von El Centro im Imperial Valley in die Millionenstadt San Diego. Nur mit solchen Infrastrukturbauten könnten die ehrgeizigen Klimaziele Kaliforniens erreicht werden, argumentieren die Befürworter. Bis 2020 will Kalifornien nämlich die Treibhausgase auf den Stand von 1990 reduziert haben und ein Drittel des Stroms soll dann aus erneuerbaren Quellen stammen. Wunderbar, findet Bill Powers von der Umweltorganisation Sierra Club. Aber warum nicht die Energie dort produzieren, wo sie auch verbraucht werde?
You don't leave square miles of San Diego baking in the sun with all these rooftops and parking lots doing nothing and build a $2 billion transmission line so that you can hook into the exact same technology.
Zuerst solle man die Dächer und die Parkplätze San Diegos nutzen, bevor man hunderte Kilometer entfernt Solaranlagen in die Wüste baue, Windturbinen auf die Hügelzüge und Algenplantagen an die Seeufer. Ziemlich naiv findet das Tim Kelly, der Wirtschaftsförderer im Imperial Valley. Wenn die Städter glaubten, sie könnten mit Solarpanels auf den Dächern ihren Stromkonsum decken, dann wünsche er ihnen viel Glück.
If cities really believe that they can generate all of their energy by putting solar panels on the rooftops, I wish them luck. It's not going to happen.
Energieproduktion auf dem Land, Konsum in der Stadt und dazwischen ein modernes Übertragungssystem. Das ist Tim Kellys Vision.
We have every type of technology here that can be developed for energy generation.
Erneuerbare Energie sei der Wirtschaftsmotor der Zukunft und das Imperial Valley habe alle Voraussetzungen, um vom Boom zu profitieren. Bloß packen müsse man jetzt die Chance.
We've never had a time in which there was so much flurry that we could support a sustainable industry for renewable energy. But now we do.
Es tut sich was im Imperial Valley. Doch ob auf das unterirdische Brodeln dann wirklich auch der ganz große Energieschub folgt, das muss ich erst noch weisen.
Reportage von Max Ackermann aus dem Imperial Valley, Kalifornien. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Das war das Echo der Zeit vom Mittwochabend. Die zweite Ausgabe hören Sie um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 News und der Musikwelle. Aktuelle Nachrichten und Hintergrundinformationen rund um die Uhr gibt es von Schweizer Radio DRS über Kabel oder DAB auf DRS4 News oder aber im Internet unter drs.ch. Dort können Sie das Echo der Zeit auch als Podcast kostenlos abonnieren. Verantwortlich für die heutige Sendung war Judith Huber, für die Nachrichten Christian Lüscher, am Mikrofon Hans Ineichen.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.